ARD. SWR Kultur. Forum.
Von fragil bis toxisch. Was heißt Männlichkeit heute mit Bernd Lechler? Alpha-Männer wie Wladimir Putin und Donald Trump führen Krieg und dominieren die Weltpolitik. Die Zahlen zu Femiziden und Beziehungsgewalt sind bestürzend. In den sozialen Medien kann man als Frauenhasser Karriere machen und rechtspopulistische Parteien kriegen Zulauf, vor allem von jungen Männern. Auch wenn sich in Sachen Gleichberechtigung und Emanzipation beider Geschlechter in den letzten Jahrzehnten ja schon einiges verändert hat, schlägt jetzt nach MeToo und feministischer Debatte das Patriarchat zurück. Mit was für Idealen und Männerbildern wachsen Jungen heute überhaupt auf? Wie sähe, falls da was schiefläuft, eine gesündere Männlichkeit aus und wie fördert man die? Darüber diskutieren in dieser Sendung Professor Silka Scholz, Soziologin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Dr. Reinhard Winter, Pädagoge vom Sozialwissenschaftlichen Institut Tübingen und Markus Teunert, Psychologe und Publizist in Zürich. Herr Teunert, vor 25 Jahren haben Sie die Schweizer Männerzeitung gegründet, vor 20 Jahren Männer.ch, so einen Dachverband von Schweizer Männer- und Väterorganisationen. Ist Männlichkeit inzwischen ein zu negativ belegter oder überholter Begriff? Sollte man den einfach aussortieren?
Männlichkeit kann man weder als Begriff noch als Konzept einfach so aussortieren. Wir sind uns hier alle drei in dieser Runde wahrscheinlich über die Grundlagen mal soweit einig, nämlich, dass Mannsein und Männlichkeit zwei verschiedene Dinge sind. Also, dass es Männlichkeitsnormen gibt, kulturell geprägte, die von jedem Mann gewisse Dinge verlangen, Härte, Stärke, Souveränität zu zeigen beispielsweise. Und dass es Aufgabe ist, jedes einzelnen Mannes sich irgendwie zu diesen gesellschaftlichen Männlichkeitsanforderungen zu verhalten und dass das ganz schön anspruchsvoll ist, weil die nicht wirklich lebbar sind, zu widersprüchlich, zu hoch als Anforderungen und weitgehend auch einfach unvereinbar. Das heißt, die große Frage, die sich eigentlich stellt, ist, wie schaffen wir es, irgendwie lebbare Formen von Männlichkeit zu entwickeln, ein Leitbild von Männlichkeit, irgendwie so eine Vorstellung, wie Männlichkeit denn gehen könnte und wie schaffen wir es, die Kompetenzen zu vermitteln, den Jungs und den Männern, damit sie selbstbestimmt und eigenverantwortlich ihre Form des Mannseins entwickeln könnten. Und in diesem Diskurs sind wir noch so ziemlich gar nirgends.
Apropos Jungs, Herr Winter, Sie haben viel zu den Rollenbildern von Jugendlichen und ganz jungen Männern geforscht und waren da auch beratend tätig. Wenn man heute 16-, 17-, 18-Jährige fragt, was die männlich finden oder was für ein Mann sie werden wollen, auf was für Ideale und Vorstellungen stößt man da?
Eigentlich auf eine ganz große Bandbreite und das ist auch ganz schön so. Also es gibt kaum noch Jungen oder junge Männer, die wirklich die ganz traditionellen Männlichkeitsbilder, also die toxischen Männlichkeitsbilder hochhalten und daran glauben und das verfolgen. Es gibt große Bandbreiten, deshalb sollte man es auch immer differenziert anschauen. Man muss natürlich auch sagen, dass für manche männliche Jugendliche oder Jungen ein sehr traditionelles Bild von Männlichkeit, was eher auf Härte oder Dominanz und Überlegenheit setzt, notwendig ist, um überhaupt überleben zu können. Und das sind eben Menschen, die eher, also Jungs oder Männer, die eher aus den unteren oder bildungsferneren Schichten kommen. Für die ist die einzige Chance, einen Status zu bekommen oder Beruf zu bekommen, nach wie vor damit gekoppelt, solche eben traditionelle oder hegemoniale Männlichkeitsbilder zu verfolgen. Also wenn man überlegt, welche Jobs da in Frage kommen, wovon die Jungs träumen, Security Man zu werden zum Beispiel oder Türsteher oder auch, wo sie wirklich Chancen haben, vielleicht beim Gerüstbau. Das sind lauter Berufe, die das notwendig machen, sich an solchen Männlichkeitsbildern zu orientieren. Andere Schichten oder andere soziale Milieus haben da ganz andere Ziele und Vorstellungen und die glauben auch nicht an solche traditionellen Männlichkeitsbilder und versuchen auch gar nicht, das zu verfolgen.
Frau Professor Scholz, bei Ihnen habe ich den Begriff der Caring Masculinities gelernt, also der fürsorglichen Männlichkeiten, Männer, die ordentlich Elternzeit nehmen, die sich auch um den Erhalt des Planeten kümmern, statt immer nur um Wachstum und Expansion. Ich würde ja sagen, und das sagen Sie ja auch, Herr Winter, die gibt's längst, aber geredet wird vor allem über die toxischen. Also sind diese fürsorglichen Männer noch zu selten und doch ein futuristischer Wunschtraum oder hat unser System noch keinen Platz für die?
Es ist auch ein bisschen der Blick, den die Gesellschaft und auch die Forschung auf Jungen richtet. Also wir haben ja ein Projekt gemacht, fürsorgliche Jungen, Fragezeichen, und sind mit 50 Jungen aus 9. Klassen ins Gespräch gekommen und haben eben nicht nach Risikoverhalten und Ähnlichem gefragt, sondern wir haben sie nach Fürsorgeerfahrungen gefragt. Und da muss ich Herrn Winter ein bisschen widersprechen. Also interessanterweise waren es genau die Jungen, die am Gymnasium waren, die ein Elternhaus mit vielen Ressourcen hatten, die sich an so einem hegemonialen Männlichkeitsbild orientiert haben, die also sehr stark schon auf Karriere orientiert waren, die sehr gut für sich selbst sorgen konnten, aber gar keine Fürsorgeorientierungen gegenüber anderen hatten. Und die Jungen, die wir befragt haben aus unteren sozialen Klassen, da sah es zum Teil ganz anders aus, weil durch die Berufstätigkeit der Eltern waren sie sehr stark involviert in Care-Tätigkeiten. Also für mich war ganz eindrücklich, dass eben der kleine Bruder morgens um 5, wenn die Mutter ihrem Putzjob nachgehen musste, in das Bett gelegt wurde zum großen Bruder und der große Bruder sich dann selbstverständlich um den kleinen Bruder gekümmert hat. Ne? Und das überhaupt erstmal zu erfragen und zu sortieren, dann sieht man, da gibt es doch schon eine ganze Menge Care-Praxen. Aber was wir auch gesehen haben, ist eben, dass nur für einen kleinen Teil von Jungen oder Jugendliche sind es ja Care zur Identität gehört. Ne? Viele machen es einfach, kümmern sich um Freunde, um Geschwister, aber es ist nicht etwas, worüber sie viel sprechen, was Teil ihrer Identität ist.
Wollen wir vielleicht diesen Begriff der hegemonialen Männlichkeit kurz erklären in zwei Sätzen? Da geht's um Vorherrschaft, ne?
Genau, also hegemoniale Männlichkeit ist ein Konzept von Cornell, was in der Männlichkeitsforschung seit den 1980er Jahren sehr zentral ist. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass es eine Pluralität von Männlichkeiten gibt, die in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen. Also etwas, was das gesellschaftliche Ideal ist, eben das als hegemonial bezeichnet wird und dann Relationen zu anderen Männlichkeiten entstehen. Das war eine ganz wichtige Erkenntnis, was ja auch Herr Winter vorhin schon gesagt hat, dass es eben eine große Pluralität gibt und dass es aber ein Verhältnis der Unterordnung zu Weiblichkeit gibt. Ne?
Es sind nun ganz besonders Männer, nicht zuletzt junge Männer, die rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien wählen. Vielleicht, um mit der Beobachtung mal anzufangen. Inwiefern korrespondiert das mit einem bestimmten Männlichkeitsbild, Herr Theunert?
Diese Zusammenhänge sind gut erforscht und gut belegt. Da besteht ein ganz enger Zusammenhang. Also diese Vorstellung einer Natur- oder gottgegebenen Männlichkeit, die über alle Epochen und Kulturen hinweg so sei, eben dieser harte, hypermaskuline Alpha-Mann, der sich durchzusetzen weiß und der insbesondere auch gegenüber der Frau eine Dominanzposition einnehmen darf und dadurch auch eine Verfügungsmacht über Frauen hat. Dieses Bild, das zieht sich durch rechtsextremes, rechtspopulistisches Denken durch. Natürlich ist das dann auch je nach Kontext und Zielpublikum angepasst, etwas aufgeweicht oder eingewattet, etwas so Mainstream-tauglicher gemacht. Aber der Kerngedanke, Natur oder gottgegebener Männlichkeit, die übergeordnet ist, irgendwie wichtiger ist, das ist der rote Faden. Und das ist tatsächlich für eine wahrscheinlich wachsende Gruppe junger Männer attraktiv. Ganz grob kann man das vielleicht so als hilfreiche Orientierung von der Dreiteilung der männlichen Grundgesamtheit sprechen. Ein Drittel so etwa in der Vorwärtsbewegung, ein Drittel in der ambivalenten Mitte, weiß nicht recht, Gleichstellung, ja, gute Sache, aber mit Männlichkeit will ich mich nicht auseinandersetzen. Und ein Drittel in der Rückwärtsbewegung und dort eben wahrscheinlich, insbesondere bei der Gruppe der jungen Männer, durch die ganzen Entwicklungen auf Social Media, meiner Transfer läuft auch allenfalls sogar in einer rasant wachsenden Dynamik. Das hat ja auch schon die Eingangsrunde gezeigt. Auch Fachpersonen haben gerade Schwierigkeiten, irgendwie die Dynamik der Entwicklung nachzuvollziehen. Wir wissen nicht ganz genau, was da im Moment oder so in den letzten 2, 3, 4 Jahren passiert ist und versuchen, das da irgendwie in den Griff zu bekommen und eine Antwort zu finden. Muss man Alarm schlagen oder sind das halt einfach Entwicklungen, die es immer mal so gibt, bei denen man dann schnell mal erschrickt, aber eigentlich reguliert sich das dann schon selbst.
Jetzt ist nochmal ein Begriff aufgepoppt, die Manosphere im Internet. Vielleicht kann die auch noch jemand kurz erklären, den Hörern, die es nicht wissen.
Die Manosphere ist kein Ort in dem Sinn, das ist keine Webseite oder eine Plattform, sondern es ist ein Überbegriff für die virtuellen Diskursräume, grob gesagt jener Männer, die sich selbst als Emanzipationsverlierer sehen und den Frauen, dem Feminismus, der Gleichstellung die Schuld daran geben. Die eifern diesen Alpha-Männlichkeits-Influencern im Stil eines Andrew Tate nach, also der sagt, Männer müssen grob sein, müssen sich nehmen, was sie kriegen, dürfen auch Gewalt anwenden, um beispielsweise sich Sex zu holen. Also ganz problematische, nicht akzeptable Vorstellungen, wie Männer sich verhalten sollen. Und mit dem sind Jungs in großer Menge konfrontiert, wenn sie auf TikTok und Co. unterwegs sind. Und diese Formen von hypermaskuliner Stärke, in Anführungszeichen, das ist das, was mich persönlich besorgt, weil das doch vulnerable Phasen sind, kortikale, also Gehirnentwicklungen, die noch nicht abgeschlossen sind. Und in diesem Zeitraum 12, 13, 14, 15 in hoher Dosierung solche Hypermaskulinitätsprobleme Botschaften eingetrichtert zu bekommen, da wissen wir einfach nicht, was das für Auswirkungen hat.
Wenn dann, um nochmal den Bogen zum Rechtspopulismus zu schlagen, Herr Winter, wenn dann die Bundesregierung letztes Jahr eine Initiative oder eine Strategie zur Demokratieförderung startet, gemeinsam für Demokratie und gegen Extremismus, müsste die eigentlich geschlechtersensibel sein?
Auf jeden Fall, so wie alles geschlechtersensibel sein müsste, es oft aber leider nicht ist. Natürlich muss man da geschlechtersensibel drangehen. Ich würde aber die Polarisierung an der Stelle jetzt nicht so aufmachen, dass man sagt, die jungen Frauen, die sind links und progressiv und die jungen Männer, die sind eher rechts und konservativ. Das stimmt so nicht. Es gibt gewisse Tendenzen, die sich nachzeichnen lassen. Aber natürlich gibt es bei den jungen Frauen auch Traditionalisierungstendenzen, gerade auch in den sozialen Medien. Medien, wo irgendwelche Dreadwives ihr traditionelles Weiblichsein zelebrieren. Also das sind eher vielleicht allgemeine Trends. Ich würde auch, Markus Teunert hat es eben gesagt, die Frage nicht reduzieren auf, ob wir jetzt Alarm schlagen sollen oder ob das normale Entwicklungen sind. Ich glaube, das Entweder-Oder ist da eher falsch angesetzt. Eher zu sagen, ja, wir müssen an bestimmten Stellen Alarm schlagen, zum Beispiel, wo in den sozialen Medien eben Dinge überhand nehmen. Und gleichzeitig sind es auch normale Entwicklungen. Ich habe da relativ viel Vertrauen auch in die Entwicklungsfähigkeit und in die soziale Gesundheit vieler Jungen und Männer, die eben sich dann trotz solcher phasenweise Einflüsse relativ normal und gesund entwickeln.
Frau Scholz, Sie haben da auch zu den Unterschieden zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland geforscht. Ist der Trend zur traditionelleren Männlichkeit jeweils unterschiedlich begründet, wenn es ihn gibt?
Also wir haben ja in dem jungen Projekt, von dem ich berichtet habe, da sehen wir natürlich, wenn die in ostdeutschen Familien aufwachsen, dass es noch eine selbstverständliche, starke Erwerbstätigkeit der Mutter gibt. Wir haben aber keine sich durchziehenden Ost-West-Unterschiede gesehen. Also wir haben eher Unterschiede in den sozialen Ressourcen gesehen, also bei Jungen, die in Familien mit Migrationserfahrung aufgewachsen sind. Da hat sich eher die Klasse durchgeschlagen, die Klassenzugehörigkeit, als ein Ost-West-Hintergrund. Und das trifft auch zu für ein großes Paarforschungsprojekt, was wir aktuell haben. Natürlich spielen Ost-West in den individuellen biografischen Erfahrungen noch eine Rolle, aber wir können nicht sagen, die Praktiken unterscheiden sich nach Ost-West. Das ist eben auch eine viel stärkere Pluralisierung in den jüngeren Generationen mittlerweile.
Was macht's denn mit unseren Männlichkeitsbildern, dass jetzt Krieg in Europa ist? Also, dass sich einstige Pazifisten für Waffenlieferungen aussprechen, dass über eine neue Wehrpflicht nachgedacht wird und sich junge Männer oder vor allem junge Männer fragen müssen, würde ich mein Land mit der Waffe verteidigen? All sowas Was macht das mit unseren Männlichkeitsvorstellungen?
Ich glaube, man kann das noch gar nicht sagen. Man wird es vielleicht in 10 oder 15 Jahren rückblickend eher sagen können, wohin sich das entwickelt. Aber das Risiko, dass sich durch diese gesellschaftlichen Notwendigkeiten, sage ich mal, und da ist Krieg oder Bedrohung, kriegerische Bedrohung spielt da eine Rolle, aber auch Klimawandel oder wirtschaftliche Unsicherheit in solchen kritischen oder riskanten sozialen Situationen, ist der Rückgriff auf traditionelle Geschlechterbilder oder traditionelle Männlichkeitsbilder liegt näher. Insofern kann man schon vermuten, dass sich das wahrscheinlich in die Richtung entwickeln kann. Aber jede historische Situation ist anders. Deshalb kann man nicht sagen, es wird sich auf jeden Fall dahin entwickeln.
Frau Scholz.
Genau, ich wollte eigentlich berichten, in meinen Seminaren waren junge Männer, die hatten eben von der Bundeswehr, sind die angeschrieben worden mit 18 Jahren, ob sie sich nicht zum Bundeswehr verpflichten wollten. Und die waren sehr, sehr, sehr empört. Erstmal darüber, dass also eine Institution Zugriff auf ihren Daten hat und dass davon ausgegangen wird, also dass sie sich für einen militärischen Beruf entscheiden könnten. Und die Empörung war so groß, dass sie sich mit der Werbung der Bundeswehr aus einer Geschlechterperspektive auseinandergesetzt haben und da eine ganz tolle Analyse hingelegt haben. Und ich würde sagen, für einen Großteil junger Männer ist das eher bedrohlich. Also, dass sie möglicherweise wieder zum Wehrdienst gehen müssen, ne? Worüber wir natürlich auch schon gesprochen haben. Also im Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus haben wir eine Männlichkeit, eine Männlichkeitskonstruktion, die soldatisch ist. Das würde natürlich hohe Anschlüsse ermöglichen, aber ich habe es ja auch immer so verstanden, die ganze Debatte um die Wehrpflicht, dass seinerzeit immer argumentiert wurde, dass genau das nicht passieren sollte, dass also einer in der Armee sich dann junge Männer finden, die eine Affinität zu Rechtspopulismus und zu dieser soldatischen Männlichkeit haben, weil das ja auch dem Leitbild des Staatsbürgers in Uniform extrem widerspricht. Also aus meiner Beobachtung denke ich, es ist nicht durchsetzbar, wieder eine Wehrpflicht für junge Männer einzuführen.
Aber gleichzeitig gilt es natürlich für eine bestimmte Gruppe von jungen Männern, liegt darin eine Chance. Ich weiß es aus Süditalien zum Beispiel, da gehen junge Männer deshalb zum Militär, weil sie da eben die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, überhaupt einen Job zu bekommen, eine Ausbildung zu bekommen, einen sozialen Status zu bekommen und für eher verunsicherte oder auch relativ chancenlose männliche Jugendliche kann das durchaus eine Perspektive sein und auch dafür ist sowas wie ein Rückgriff auf eine traditionelle Männlichkeit notwendig, die das auch sowohl in der Identität als auch sozial nach außen begründet. Ja, ich bin ein Soldat, ich bin ein richtiger Mann und außerdem kann ich da noch Geld verdienen und Karriere machen.
Aus meiner Sicht müssen wir mit den aktuellen politischen, weltpolitischen Entwicklungen, wenn wir die einordnen, dürfen wir nicht davon ausgehen, dass das jetzt bei uns generell zu einem Pendelausschlag in die andere Richtung führt. Ich würde da eher mit der Autorin Susanne Kaiser argumentieren, die von einer parallelen Polarisierung spricht. Also anstelle des Pendels, das einfach in die andere Richtung geht, die Vorstellung, dass sich jeweils das traditionelle Lager stärkt, wächst durchaus auch und aggressiver wird und gleichzeitig aber eben auch auf der anderen Seite das progressive Lager, jetzt geschlechterpolitisch progressiv gesprochen, die ganze Community, die für Vielfalt einsteht, die Diversität einfordert, Sensibilität auch und dass wir uns eher um die Mitte Sorgen machen müssen. Gerade bei den Männern sehen wir das sehr klar. Die Männer der Mitte werden strategiegeleitet von rechts umworben, da werden Resouveränisierungsversprechen formuliert, Ressentiments bespielt, mach dir nicht so viele Gedanken, sei einfach Mann. Als gäbe es so etwas wie dieses sei einfach Mann. Und dann klappt das auch mit der Freundin, dieser mittlerweile berühmt gewordene Clip eines AfD-Protagonisten. Und ich mache mir diesbezüglich auch am meisten Sorgen um die Männer der Mitte. Dieses Angebot ist attraktiv, das da formuliert wird. Mach dir keine Gedanken, sei einfach so. Das ist mal eine Ansage. Und umgekehrt finde ich es bedauerlich, wie wenig alternative Angebote es gibt für egal jetzt ob wir dem fürsorgliche Männlichkeiten oder nachhaltige Männlichkeiten oder progressive Männlichkeiten sagen. Wir haben da doch einen schwierigen, wirklich schwierigen Umstand, dass wir die Jungs heute mit Doppelbotschaften adressieren im Sinn von, du darfst nicht mehr so ein toxischer Mann sein, so wie früher, das sagt die Erwachsenenwelt, Schule, Elternhaus, und gleichzeitig sagen die gleichgeschlechtlichen Peers, hey, natürlich musst du ein echter Kerl sein, der sich im Wettbewerb durchzusetzen weiß. Und in dieser Unauflösbarkeit widersprüchlicher Anforderungen treiben wir die jungen Männer in gewisser Weise schon in die Arme all jener Rattenfänger, sage ich mal etwas zugespitzt, die damit unter komplexen, aber sehr verführerischen Sei-einfach-Mann-Botschaften hausieren gehen.
Von fragil bis toxisch, was heißt Männlichkeit heute? Darüber diskutieren im SWR Kulturforum Silka Scholz, Soziologieprofessorin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Reinhard Winter, Pädagoge vom Sozialwissenschaftlichen Institut Tübingen und Markus Teunert, Psychologe und Publizist in Zürich. Ein viel diskutiertes Buch war letztes Jahr Der gekränkte Mann von Tobias Habel, dem Journalisten, Untertitel Verteidigung eines Auslaufmodells. Darin beklagt er, dass die Darstellung von Männern als grundsätzlich toxisches Geschlecht ein bisschen überhand genommen hat, dass Männer nicht mehr nur kritisiert, sondern diffamiert wurden, dass ihre Lebensleistungen, die es ja auch gibt, nicht mehr gewürdigt würden und dass es ab irgendeinem Punkt kein Wunder sei, dass die Männer dann auf stur schalten sozusagen, verkürzt jetzt. Hat er einen Punkt, also gibt es einen Backlash oder einen Rollback, weil die Feministinnen übertrieben haben?
Das ist absoluter Blödsinn. Also ich wüsste nicht, an welcher Stelle Feministin irgendwas, abgesehen davon, dass es nicht den Feminismus oder die Feministin gibt, aber also so eine These ist wirklich absoluter Blödsinn.
Ich möchte ihm nicht Unrecht tun, vielleicht habe ich ihn jetzt zu sehr verkürzt oder vielleicht muss man es auch gar nicht gegen die Feministinnen wenden. Ist das Bild gekippt, ist es zu negativ geworden von der toxischen Männlichkeit zu den Männern, die toxisch seien?
Das Problem ist, dass wir nicht über toxische Männlichkeit sprechen, sondern über toxische Männer. Insofern hat er schon irgendwo einen Punkt, dass das ist natürlich für ganz viele Männer, die ganz brav nach traditionellen Männlichkeitsvorstellungen ihr Leben ausgerichtet haben, leistungsstark waren und fleißig und ihre Familie ernährt haben, dass die sich entwertet fühlen in der aktuellen Debatte. Das Problem ist, dass wir über toxische Männlichkeit sehr wohl und zu Recht sprechen müssen, nämlich also über all diese patriarchalen Zurichtungserfordernisse, die mit Männlichkeit einhergehen. Du sollst dich nicht spüren, du sollst dich nicht deinem Innern zuwenden, du sollst nicht dich kümmern und all diese Dinge. Das sind Botschaften, die hochproblematisch sind, einfach gesundheitsgefährdend und gewaltbegünstigend und im Standardangebot männlicher Sozialisation einfach gesetzt sind. Wir müssen natürlich eine kritische Diskussion führen darüber, wie wir in unserer Gesellschaft Männlichkeit herstellen, was wir da für Männlichkeitsanforderungen formulieren und wie schädlich die sind, nicht nur für die Jungs und die Männer selbst, sondern eben auch für die Frauen und die Wirtschaft und die Umwelt und alle. Und dies Kunst wäre, dass wir diese Diskussion über toxische Männlichkeit oder wie auch immer wir das dann nennen wollen, patriarchale Männlichkeit, dass wir die führen, ohne damit gleichzeitig alle Männer als Personen, als Subjekte abzuwerten. Wir brauchen die, damit sie sich emanzipieren können und eben eine andere Form, eine nachhaltigere Form von Mannsein leben können.
Ich meine, wenn Sie sagen, Herr Teunert, man müsse Männer zwar als Profiteure, aber eben auch als Opfer des Patriarchats sehen, dann kriegen Sie doch auch schnell Kritik, dass das Gejammer sei und Mimimi und die, die vergewaltigen oder Femizide begehen, dass diese Gruppe sich nicht beklagen darf, sondern erstmal besser werden müsse.
Nein, ich mache eigentlich diese Erfahrung nicht. Was zentral ist, ist ohne Wenn und Aber die strukturelle Privilegierung des Männlichen im Patriarchat, also in unserer Gesellschaft, die nach wie vor patriarchal geprägt und aufgebaut ist, die muss anerkannt sein. Das ist sozusagen das Eintrittsticket, um nicht sofort diesem Vorwurf von Jammern und irgendwie Benachteiligungsdiskursen so ausgesetzt zu sein. Aber auch völlig zu Recht. Das Männliche ist in unserer Gesellschaft nach wie vor privilegiert. Wir leben in einer androzentrischen Gesellschaft, die das nach wie vor gut verborgen ist. Und wenn man das anerkennt, dann kann man sich sehr wohl freispielen, auch um zu benennen, dass auch Männer im, am und unter dem Patriarchat leiden, was ja wunderbar belegbar ist. Dreimal so häufig Suizid, 95% aller Strafgefangenen, Raserunfälle, 3/4, also so ziemlich in jeder Statistik, bei der es darum geht, sich sinnlos ums Leben zu bringen, haben Männer die Nase weit vorn.
Ich wollte noch mal eins ergänzen oder auf eins zurückkommen, weil ich einen Eindruck habe, dass wir da eher in einer Zeit leben, in der ein Vakuum entstanden ist. Also auf der einen Seite wissen eigentlich alle relativ genau, zumindest Markus Theuner nennt das die Mitte, ich würde sagen so der Bereich der Wechselwähler, die eben weder in die eine traditionelle Richtung sich polarisieren, noch in die modernistische, individualistische Richtung tendieren, also die in der Mitte sind. Und denen können wir, was Männlichkeit angeht, relativ wenig Orientierung anbieten, die aber notwendig ist, weil wir in einer Zeit des Wandels leben, wo eben traditionelle Männlichkeit zu Recht kritisiert wird und auch attackiert wird. Aber gleichzeitig gibt es eben nicht Vorstellungen oder Orientierung oder Bilder für diejenigen, die eben wissen wollen, wie das Männlichsein gehen kann, jenseits dieser traditionellen Vorstellung. Bei uns hat es mal schon vor 20, 25 Jahren in einer Studie ein Jugendlicher gesagt, der hat gesagt, Macho sein finde ich blöd und deshalb kann ich nicht sagen, was männlich ist. Und genau dieses Problem bildet sich heute immer noch ab, weil wir auch immer nur um diese negative und hochproblematische Männlichkeitsbilder kreisen, ohne formulieren oder richtig entwickeln zu können, was denn Alternativen wären, beziehungsweise was es an Alternativen auch schon gibt. Ich habe den Eindruck, die derzeit, zumindest in der Mittelschicht, tragende Männlichkeit ist gar nicht mehr die traditionelle. Niemand will zum Beispiel solche Freunde haben, die sich eher dominant oder ständig abwertend oder stark geben müssen oder so einen Chef haben oder irgendwo sich oder die Frauen so einen Lebenspartner haben, sondern man hat eher eigentlich andere Bilder des gelingenden oder positiven Männlichen, die wir kontrollierte Männlichkeit nennen, ebenso mit Vor- und Nachteilen, aber eine andere Form, die durchaus gesellschaftlich tragfähiger wäre. Aber wir können das nicht so formulieren wie in Andrew Tate, der das einfach auf 5 Sätze runterbricht und dann lautstark proklamiert, das ist männlich. Es bräuchte eigentlich auch da so eine andere Form der Vermittlung, dass wir sagen können, so sieht eigentlich gut männlich sein in der heutigen Zeit aus, in der späten Moderne. Und wenn du ein guter Mann werden willst, musst du dieses oder jenes haben. Also zum Beispiel eine Reflexionsfähigkeit über dein Handeln, über deine Männlichkeit oder sowas wie anständig sein oder dein Männlichsein kultiviert in die Welt zu bringen. Also sowas wäre unter der Überschrift kontrollierte Männlichkeit zu fassen.
Ich würde gerne mal nachfragen. Also zum einen denke ich, diese Debatte, Sie haben ja gefragt, die Negativität von Männlichkeit, wenn man sich das anschaut in modernen Gesellschaften, dann findet sich diese Diskursfigur in der Moderne durchgängig. Es gibt ja auch schon eine Studie, die um 1800 zeigt, also dass in der symbolischen Geschlechterordnung Weiblichkeit immer positiv aufgeladen ist und die Frauen also das bessere Geschlecht sind, also dass sich diese Diskursfigur eigentlich durchzieht. Und das finde ich auch immer wichtig zu sagen, das ist gar nicht so neu. Wir haben, was auch mehrfach schon gesagt worden ist, vielleicht mal wieder eine neue Spitze, aber das sind eigentlich lange kontinuierliche Entwicklungen. Und was mich jetzt so ein bisschen beschäftigt, wo sie so darum ringen, ja, was ist das Männlichkeitsbild, was sollen wir den Jungen sagen? Stellen wir die Frage bei jungen Frauen eigentlich auch so? Und wenn nein, warum eigentlich nicht?
Ja, warum eigentlich nicht?
Ja, ist relativ einfach zu beantworten, scheint mir. Junge Frauen haben eine klare Perspektive, nämlich, dass sich erstmal die Kompetenzenfelder und Sphären zu erobern, die bislang Männern vorbehalten waren. Und das ist das, was wir ja beobachten, dass Frauen mit großer Selbstverständlichkeit heute Bildungskarrieren hinlegen und dabei die Jungs abhängen, Berufskarrieren hinlegen und zusehends eben auch in die Sphären von Macht und Geld vorstoßen. Was wir allerdings auch sehen, ist, dass das mit einer Übernahme genau jener problematischen Verhaltensweisen einhergeht, die bislang Männern vorbehalten waren. Also beispielsweise gesundheitsschädigendes Verhalten, Rauchen. Rauchen und Gleichstellung korreliert ganz eng. Also je gleichgestellter eine Gesellschaft ist, umso mehr rauchen Frauen, nur um ein Beispiel zu nehmen. Und das wirft die Frage auf, sind wir als Gesellschaft überhaupt schon an dem Punkt, wo wir tatsächlich uns von patriarchalen Geschlechtervorstellungen emanzipiert haben, oder sind wir erst dort, wo wir mal Frauen ermöglicht haben, sich so zu verhalten, wie das bislang Männern vorbehalten war, also eher ein Imitationslernen gefördert haben als eine tatsächliche Emanzipation. Und ich finde, es gibt gute Argumente in diese Richtung.
Eins, was vielleicht dann noch wichtig ist, ja, die jungen Frauen machen Karriere, allerdings, wenn es dann ums Kinderkriegen geht, dann wechseln sehr viele, die eigentlich andere Chancen hätten, doch wieder in die Teilzeitarbeit. Also Teilzeitarbeit ist völlig geschlechterungleich verteilt und da ließe sich durchaus noch mal was korrigieren. Ich finde die Frage hochinteressant, Frau Scholz, warum wir ständig uns fokussieren auf die Männerseite oder auf die Männlichkeitsseite, und das hat auch was, meine ich, mit Geschlechterungleichheiten zu tun und mit Ausgrenzung oder Abwertung des Weiblichen. Sonst würde die Geschlechterforschung insgesamt sich ähnlich viel um die Konstruktion von Weiblichkeit bemühen wie um die Konstruktion von Männlichkeit oder würde ähnlich viel junge Frauen jetzt gerade untersuchen. Da wird ja relativ wenig geforscht, einfach welche Weiblichkeitsbilder die tatsächlich verfolgen oder wie Weiblichkeit sich als Orientierungskategorie bildet. Da weiß man einfach wenig, aber eben deshalb, weil der Blick übrigens auch von Frauen, der Blick da eher nicht drauf gerichtet wird.
Ich würde Ihnen vollständig zustimmen. Also das beschäftigt mich schon seit mindestens 20 Jahren, dass wir diese Disbalancen haben in der Forschung, dass es auf der einen Seite immer ganz stark um die Konstruktion von Männlichkeiten geht und auf der anderen Seite um Entwicklungen im Geschlechterverhältnis, aber nicht so sehr um Konstruktion von Weiblichkeiten. Und wenn beide Seiten das mehr in so eine Balance bringen würde, würden sich die Debatten da vielleicht auch noch mal ein Stück weit mehr öffnen.
Mit Sicherheit, ja. Ich glaube auch, dass die Frauen tatsächlich oder die jungen Frauen ein breiteres Spektrum als Angebot haben. Also es ist ja durchaus möglich, in Teilzeitarbeit zu gehen, auch wenn ich eigentlich beruflich gute Chancen hätte. Da wird man ja nicht diskriminiert deshalb, sondern es wird ja eher lobend erwähnt, wenn man sich um die Kinder kümmert. Aber gleichzeitig ist es auch kein Schaden oder eine Abwertung wert, wenn Frauen sagen, nee, ich will keine Kinder, ich mache Karriere. Also da ist die Bandbreite einfach größer. Jetzt, wenn man es mal auf ein paar plumpe Begriffe reduziert, bis hin bei der Kleiderordnung zum Beispiel ist die Bandbreite der Möglichkeiten ist größer oder die Körpergestaltung und so weiter. Aber ja, ich meine, es ist eher eine Reproduktion des Traditionellen, dass man einfach immer schaut, oh, wie geht's den Männern, was brauchen die Männer, wo geht's bei den Männern hin, und die Frauen oder die Weiblichkeitsbilder eher ausblendet. Auch in den Veröffentlichungen, wenn man in der Geschlechterforschung nachzählt, dann gibt es deutlich mehr, also ich würde sagen unendlich viel mehr Veröffentlichungen zur Männlichkeitsproblematik als zur Weiblichkeitsproblematik.
Ja, absolut. Was aber damit zusammenhängt, dass halt die Geschlechterforschung auch ganz stark von queer-feministischen Perspektiven geprägt ist und dort eher dann die Frage ist, wie können wir eben Geschlecht vervielfältigen, diverser machen und auch Geschlechtlichkeiten jenseits des binären Bezugssystems Mann-Frau entwickeln.
Und das sind ja Fragen, die die Jugendlichen auch bewegen, ne? Also als wir diese Forschung gemacht haben, hatten wir eben auch in den 9. Klassen Fälle von geschlechtlicher Transition. Die haben alle Interviewpartner unglaublich beschäftigt. Mhm. Und das finde ich eben ganz interessant, dass, Herr Winter, das müssten Sie sagen, gerade vom pädagogischen Personal da nicht viel reingegeben wird. Also ich kann eine Erfahrung berichten, wenn die Studierenden bei mir im ersten Semester ankommen, wir über Geschlechterkonstruktionen, Geschlechterverhältnisse sprechen, dass viele dann sagen, in der Schule gab es überhaupt keine Räume, kritisch über solche Dimensionen zu diskutieren. Und die sind dann manchmal wirklich richtig sauer, dass es solche Räume einfach nicht gibt, wo man sich eben auch mit Fragen von Männlichkeit, von Vielfalt, von Queerness und so weiter und so fort auseinandersetzt.
Und da wären wir uns bestimmt alle drei einig, dass es sehr viel mehr Gender-Kompetenz bräuchte in den pädagogischen Einrichtungen, sehr viel mehr Mittel von politischer Seite, um diese Kompetenz zu fördern, und sehr viel mehr diese Räume, die da gerade angesprochen werden, um diese Geschlechterfragen zu erörtern.
Ja, und natürlich auch mehr Diskussion, gerade beim pädagogischen Personal. Denn der Grund dafür, dass da nichts passiert, ist ja, dass die Lehrerinnen und Lehrer, Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter ähnlich völlig verunsichert sind. Die haben ja auch keinen Plan, wo es hingehen soll oder was sie eigentlich wollen. Also es findet in der Schule zum Beispiel harte Männlichkeitsbildung statt, aber eher immer unterschwellig, also nicht auf dem reflektierten oder intentionalen, also dass jemand weiß, was er will damit, sondern eher unbewussten Bereich. Und da, ja, und immer wenn es unbewusst bleibt, dann reproduziert sich eben eher das Traditionelle. Und gerade die Jungen, die männlichen Jugendlichen bräuchten das unbedingt, auch Impulse oder Orientierung eben im eher moderneren oder im modernisierteren Männlichkeitsbereich zu bekommen. Aber das bekommen sie eben nicht von Menschen, die sich da raushalten oder die auch bei Erzieherinnen zum Beispiel, da höre ich immer, dass sie sagen, oh, wir verhalten uns neutral und wir machen überhaupt nichts. Aber wenn man genau mal hinschaut, verhalten die sich natürlich unterschiedlich, Mädchen und Jungen gegenüber, und machen dadurch eben doch auch wieder Geschlechterbildung.
Ja, wichtig in diesem Zusammenhang einfach, dass wir jetzt nicht die Fachkräfte beschuldigen quasi, dass die an der Retraditionalisierung schuld sind, weil sie irgendwie da so wenig reflektieren. Ne? Das steckt ein politischer Wille, respektive ein fehlender politischer Wille, ein fehlender politischer Auftrag und insbesondere fehlende Ressourcen dahinter, die es ermöglichen würden, wirklich breitflächig diese Kompetenzen zu verbreiten und auch diese Räume zu schaffen. Wir müssen da schon sehr klar die Politik in die Verantwortung nehmen. Da wird gern dann sich empört über Gewalt an Frauen und dass das natürlich überhaupt nicht gehe, aber was getan werden müsste, nämlich patriarchale Vorstellungen an der Wurzel zu bearbeiten, und zwar auf allen Ebenen, insbesondere auch in den pädagogischen Einrichtungen, und das zu ermöglichen, das zu fördern und einzufordern, das wird dann eben nicht gemacht. Das ist schon auch sehr viel Doppelzüngigkeit mit dem Spiel. Man will letztlich das Problem nicht an der Wurzel lösen.
Ja. In der Zeit gab es vor einigen Monaten die Überschrift Jung männlich abgehängt. Da ging es darum, dass es eine Jungenkrise gäbe, eine Bildungskrise eigentlich, die nicht genug wahrgenommen werde. Jungen haben es in der Schule schwerer, weil sie da noch unreifer sind. Sie lassen sich leichter ablenken, schwerer fürs Lernen motivieren, und zwar quer durch die sozialen Schichten. Mädchen arbeiten fleißiger und haben mehr Selbstdisziplin, deswegen schreiben sie die besseren Noten, auch in Physik und Chemie, machen häufiger Abitur, kommen mit gutem Schnitt an Studienplätze wie Medizin und Psychologie, die den Jungen verwehrt bleiben. Also kurzum, es gibt zwar den Gender Pay Gap zum Beispiel zugunsten der Männer, aber es gibt auch offenbar einen Gender Education Gap zu ihren Ungunsten, und über den wird sehr wenig gesprochen. Wie sehen Sie das hier in der Runde? Werden die Jungen auf eine Art auch systematisch benachteiligt und eben abgehängt?
Ich bin so ein bisschen irritiert, dass so ein Artikel schon wieder erscheint, weil diese Debatte haben wir eigentlich mit den PISA-Studien ja ganz, ganz viele Jahre gehabt, und ich hatte eigentlich den Eindruck, dass sich da eine Pluralisierung dieser Debatte ergeben hat, dass man nicht einfach sagen kann, die Mädchen auf dieser Seite und die Jungen auf der Seite, sondern dass das komplexer ist. Ich weiß nicht, wie meine Kollegen das wahrnehmen.
Ja, natürlich. Also immer der schlichte Geschlechtervergleich. Und das ist ja eine relativ dümmliche Medienfrage, sage ich mal. Wer hat's besser oder wer hat's schlechter? Und dann werden alle Mädchen über einen Kamm und die Jungen über einen anderen Kamm geschoren.
Es geht ja nicht darum, dass alle Mädchen besser sind als alle Jungs, sondern um eine statistische Tendenz.
Genau, und die scheint eindeutig. Um Mittelwerte, ja. Die sind eindeutig, aber sagen Sie wirklich was aus über Lebenschancen und über das, was man eben mit den Noten macht? Ich finde es gar nicht so dramatisch, wenn die Jungen einen schlechteren Durchschnitt haben. Je nun, viel problematischer finde ich, was die IGLO-Studie zum Beispiel rausgefunden hat, dass es den Jungen in der Schule nicht gut geht, dass die Jungen sich in der Schule viel schlechter fühlen als Mädchen, unter anderem auch, weil die anderen Jungen sie attackieren und weil da eben nichts passiert, weil nichts gemacht wird für das Wohlgefühl. Also man könnte doch sagen, wenn die Jungen um 0,5 Notenpunkte einen schlechteren Schnitt dann im Abi haben, aber sie hatten einfach eine gute Zeit in der Schule, dann wäre das nicht so schlimm. Ich finde es schlimmer, dass sie eben keine gute Zeit haben in der Schule, dass sie eben Misserfolgserlebnisse machen und niemand richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Und dann gibt es tatsächlich eine kleine Gruppe von Jungen, die da auch abgehängt werden. Das sind auch die, wo wir verschärften Blick drauf richten sollten, also der Bereich, wo wir Alarm schlagen sollten, und gleichzeitig aber auch sehen, ja, die allermeisten kriegen es eigentlich ganz gut hin, auch wenn sie vielleicht ein bisschen schlechteren Notendurchschnitt haben.
Ein Grund, weshalb da so etwas gereizt in der Runde reagiert wird auf diesen Benachteiligungsdiskurs, ist meines Erachtens die enge Verbindung, die dann unterschwellig mitläuft, die Feminisierung in der Schule, in Anführungszeichen. Also so, die Schule ist irgendwie kein Ort mehr, in dem Jungs anständig gefördert werden, wegen der vielen Frauen, die da sind. Da muss man schon klar sagen, Das ist tatsächlich so, dass System Schule mittlerweile kein geschlechterbalanciertes System ist, zumindest nicht in den unteren Jahrgängen. Dass dies aber erstens nicht damit zu tun hat, dass da zu viele Frauen sind, sondern zu wenig Männer. Die Männer sind geflohen aus den pädagogischen Berufen und wir bräuchten Maßnahmen, um den Männeranteil zu erhöhen. Und zweitens, dass es eigentlich keine oder nur ganz wenige Hinweise gibt, dass der Anteil von Frauen tatsächlich mit der Leistung von Jungs, also ihrer Förderbarkeit zu tun hat. Was es hingegen schon gibt, ist der Umstand, dass natürlich es für die Jungs schwierig ist, alltagsnahe männliche Rollenmodelle in einer gewissen Vielfalt auch kennenzulernen, wenn es da einfach keine Männer hat. Also es gibt aus jetzt männlichkeitskritischen Überlegungen durchaus gute Argumente dafür, Maßnahmen zu ergreifen, um den Männeranteil an den Schulen zu erhöhen. Aber dass die Jungs irgendwie systematisch in ihren Leistungsmöglichkeiten benachteiligt würden, das ist keines dieser Argumente.
Ja, aber es ist ein wichtiger Punkt. Also wenn die Jungen wenig Möglichkeiten haben, reale Männer zu erleben, dann treibt es sie natürlich auch eher in die Medien. Welten. Und dann haben solche sozialen Medien oder Figuren in den sozialen Medien auch eine höhere Bedeutung, als wenn ich ausreichend echte menschliche Gegenüber hätte, wo ich eben solche Rollensegmente erkennen kann oder auch mich entscheiden kann und sagen, ja, so wie der möchte ich nicht werden, aber der hat was, das gefällt mir. Aber das kann ich eben nur im realen Umgang erleben und erfahren und dann letztlich auch internalisieren. Und wenn es da eine Lücke oder ein ungestilltes Bedürfnis bei Jungen gibt, dann muss man sich nicht wundern, wenn sie Antworten darauf eben bei Gleichaltrigen suchen oder eben in den Medien.
Hätten Sie jeweils einen dringendsten Wunsch oder eine Idee, was für Sie als nächstes anstünde in der Männerarbeit, im Umgang mit der Männlichkeit?
Der Umstand, dass wir in einer patriarchalen Struktur leben, heißt nicht, dass es Jungs und Männern darin einfach per se gut geht. Jungs haben genauso Unterstützungsbedarf, Orientierungsbedarf, Begleitungsbedarf und den müssen wir hören, sonst machen wir uns verantwortlich dafür, dass wir Jungs großflächig in die Arme der Verführer von rechts treiben. Und das heißt ganz konkret die Forderung, die aus meiner Sicht vordringlich ist, Gender Basics gehören in die Grundschule, jeder Junge muss spätestens im Alter von 12 Jahren gehört haben, aha, Mannsein und Männlichkeit sind zwei verschiedene Dinge. Es gibt keinen Masterplan des Männlichen. Ich darf mein Mannsein so gestalten, wie es zu mir passt. Ich bin nicht gezwungen, mich an diesen gesellschaftlichen Männlichkeitsanforderungen zu orientieren. Die machen mich krank. Die fördern ein aggressives, gewalttätiges Potenzial in mir, das ich ja gar nicht gefördert haben will. Und dadurch Ermächtigungsbotschaften an Jungs, dass die ausgesendet werden, im Sinn von, hey, Geschlecht ist, was du draus machst, also mach was, was zu dir passt und nicht, was da irgendwie im Mainstream irgendwie offenbar erwünscht ist.
Frau Scholz.
Ja, ich würde aus so einer Forschungsperspektive erstmal sagen, immer wieder auch gucken, was es alles schon gegeben hat. Also wir haben ja einfach auch eine Männerbewegung in Deutschland, auch wenn sie klein war. Wir haben einen großen Kreis Männerpolitiken um das Bundesforum Männer und da erstmal zu schauen, also was es alles schon gegeben hat, was sich schon entwickelt hat, das aufzuarbeiten. Und ich mache ja auch Paarforschung. Deswegen würde ich jetzt das Plädoyer von Markus Teunert noch so ein bisschen erweitern, von Anfang an hin auf eine Relationalität von Geschlecht zu gehen. Also was wir vorhin ja auch schon hatten, der Wunsch nach einer gleichberechtigten Beziehung, der ist ja sehr stark verbreitet und das also auch von Anfang an mit einzubeziehen und nicht so nur zu sagen, hey Jungs, so und so, sondern eben im Kontext von Mädchen und anderen Geschlechtern mitzudenken. Das fände ich wichtig.
Herr Winter.
Ich würde auch sagen, wir bräuchten von der Forschung oder überhaupt vom Blickwinkel aufs Männliche her eine breitere Brille, also nicht so eine reduzierte, fixierte Brille, die immer nur aufs hochproblematische, traditionelle schaut, sondern den Blick weiten darauf, was gibt es, also was ist bereits verwirklicht, auch an Männlichkeitsidealen, die bisher vielleicht eher aus dem Blick waren, auch traditionelle übrigens. Also wir haben zum Beispiel so eine Männlichkeit identifiziert, die nannten wir dienende Männlichkeit. die durchaus traditionell ist, aber männlich sorgend, sowas wie hilfsbereit oder ehrenhaft, also Feuerwehrmänner zum Beispiel oder Müllmänner oder in der Seenotrettung oder ehrenamtliche Handwerker, die am Wochenende den Sportplatz renovieren, also die überhaupt nicht dem traditionellen Bild entsprechen und dennoch irgendwie traditionell sind. Also mein Plädoyer, die Bandbreite mehr in den Blick zu kommen, die schon verwirklichte Bandbreite, und gleichzeitig Räume, Foren aufzumachen, so wie hier, in denen über Männlichkeiten gestritten werden kann, und dann als drittes noch eine ordentliche, gut qualifizierte Geschlechterbildung, die eben Männlichkeitsbildung, Weiblichkeitsbildung und Trans-Inter-Bildung mit einschließt und sich nicht auf die zwei traditionellen Geschlechter reduziert.
Von fragil bis toxisch. Was heißt Männlichkeit heute? Das war unser Thema im SWR Kulturforum mit Professor Silka Scholz, Soziologin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Dr. Reinhard Winter, Pädagoge vom Sozialwissenschaftlichen Institut Tübingen, und Markus Teunert, Psychologe und Publizist in Zürich. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.